Clubhouse-Leseförderung. Herzlich willkommen im Clubhouse-Leseförderung, dem Podcast für alle Menschen, die sich für das Lesen und für die Förderung des Lesens begeistern und die das auch in der Schule, im Kindergarten, in der Bibliothek, im Hort, wo auch immer zu Hause als Ehrenamt tun. Dann, wenn dich das betrifft, dann bist du bei uns richtig und darfst hineinkommen in unser Clubhouse. Und hier besprechen wir unsere Lieblingsbücher, die wir für die Leseförderung einsetzen und alles drumherum, was wir in unserem Alltag so erleben, in der Schule und in der Bibliothek. Wir, das bin ich, die Scarlett, und neben mir sitzt
der Benny.
Genau. Und wir starten heute mit einer unserer Lieblingskategorien, nämlich Buch des Monats.
Wobei wir heute ein bisschen mogeln,
weil wir gesagt haben, jetzt ist ja Jahresanfang und wir nehmen noch das Thema Lesepläne mit rein. Und jetzt bin ich mal gespannt. Benny, wie machst du denn deine Lesepläne?
Immer anders, ehrlich gesagt. Also jedes Jahr anders. Ich habe mir die letzten paar Jahre immer so Leseziele gesetzt, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne in diesem Jahr so und so viele Bücher lesen.
Also wirklich eine Zahl.
Ja. Mhm. So, also 2024 zum Beispiel waren es 100 Stück, 2025 waren es 50, weil ich es immer anpasse quasi, wie so mein Leben gerade ist. Mhm. Und dieses Jahr habe ich mir gar keine Vorgabe gemacht. Letztes Jahr habe ich mich super treiben lassen, also ich habe gar nicht meine Monate oder so geplant, gibt es ja auch Leute, die sich Leseliste schreiben und sagen, ich möchte diesen Monat diese 5 Bücher lesen. Mhm. Das habe ich letztes Jahr gar nicht gemacht. Ich bin immer vor meinem Regal gestanden und habe dann gesagt, tschüss und tschüss und tschüss. Oder keine Ahnung, ich bin Teil von der Blogtour, dann natürlich das. Mhm. So, und dieses Jahr habe ich mir was ganz Verrücktes überlegt, nämlich ich möchte in jedem Monat so viele Bücher lesen, wie es Kalenderwochen hat. Mhm. Also das habe ich jetzt für Januar schon vorgestellt, könnt ihr gerne auf meinem Profil vorbeischauen, Benny Kallen heiße ich da auf Instagram. Und da suche ich mir tatsächlich am Ende des Monats die Bücher aus, die ich nächsten Monat lesen möchte. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Ich habe aber kein klassisches Buchziel. So klar, wenn man das jetzt durchrechnet, jede Kalenderwoche ein Buch, dann wären wir bei 53 Büchern. Wird bestimmt die eine oder andere Woche in 2026 geben, wo ich sage, ich habe keinen Platz. Mhm. So, ist auch okay. Schreib ja auch nebenbei. Das ist der Grund übrigens auch, warum ich 2024 100 Bücher gelesen habe und letztes Jahr bloß 50, einfach weil ich nebenbei noch geschrieben habe. Mhm. Und das zählt quasi für 50 Bücher.
Ja, mindestens. Genau,
mindestens. Ja, wie machst du das?
Auch sehr unterschiedlich. Die letzten Jahre habe ich mir tatsächlich auch ein Ziel gesetzt, einfach eine Zahl und immer mit der Idee, okay, ich möchte mindestens so viel lesen wie letztes Jahr. Und dann wurden es eigentlich immer ein bisschen mehr, aber quasi so, ich nehme mir den Druck ein bisschen raus, so wenn ich so viel schaffe wie letztes Jahr, ist schon gut. Und für dieses Jahr habe ich mir aber vorgenommen, quasi besondere Kategorien zu lesen. Also ich möchte versuchen, jeden Monat einen Klassiker in Anführungszeichen zu lesen. Das kann aber auch sein, ein Bilderbuch, was mittlerweile quasi ein moderner Klassiker ist. Mhm. Also sowas wie Gryffalo zum Beispiel. Ist Teil dieser Liste.
Okay.
Ne? Also es muss jetzt nicht Hemingway sein oder Jane Austen.
Aber hast du das vorher, also hast du eine Liste gemacht, so diese Klassiker möchte ich jetzt lesen oder hast du eine Liste, wo du sagst, das sind die ganzen Klassiker, die ich zu Hause habe? Mm-mm. Oder wie machst du das?
Ich habe tatsächlich eine Liste angefangen mit Klassikern, die ich so spontan im Kopf hatte oder die schon super lange auf meinem möchte ich mal lesen Stapel liegen. Sowas wie Betty und ihre Schwestern, also Little Women, wo ich den Film sehr liebe und das Musical sehr liebe und aber nie die Buchvorlage gelesen habe. Das ist schon auf dieser Liste drauf und die werde ich jetzt sukzessive befüllen über wahrscheinlich die nächsten Wochen und quasi 12 Klassiker sammeln, die ich jeden Monat eins gerne lesen möchte. Und ich will mindestens ein Buch lesen, was für meine Arbeit relevant ist. Mhm. Also sprich, entweder was ich selber in der Leseförderung benutzen kann oder was mich dafür weiterbringt. Also sei es jetzt ein Sachtitel zum bibliothekarischen Fachwissen oder so. Oder ein Buch, was ich empfehlen kann. Also sprich, ein Erwachsenenroman, der jetzt neu erschienen ist, den ich dann wieder einer Leserin, Leser empfehlen kann. Genau, und das sind so quasi die zwei Buchkategorien, die ich quasi in jedem Monat drin haben will. Und alles andere, mal gucken, was so passiert und was so kommt. Ich habe ein paar auf der Wunschliste, die mich schon länger interessieren. Und da landen auch immer viel, viel mehr drauf, als ich jemals lesen kann. Alleine, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, kommen immer 5 dazu, weil du mir irgendwas erzählst, wo ich denke, das klingt voll gut. So, aus der letzten Folge zum Beispiel schon 2 direkt mitgenommen mit Weg in die Dunkelheit und was war das mit der KI?
7 Ways to Tell a Lie.
Die landen jetzt zum Beispiel auch auf dieser Liste und dann einfach mal schauen, wann sich im Jahr die Möglichkeit ergibt, das zu lesen. Und jetzt ist es ja so, dass durch die Arbeit in der Bibliothek mir ja auch so viele Neuerscheinungen jede Woche auf den Tisch kommen, wo dann auch wieder mich irgendwas anspringt. Und ich will quasi mein Lesejahr auch nicht so durchplanen, dass für diese neuen Ideen kein Platz mehr ist. Deswegen, genau, die 2 Kategorien oder Genres. Naja, Klassiker ist kein Genre, aber naja. Also diese 2 Arten von Büchern sind quasi festgelegt und alles andere lasse ich mich auch mal treiben und gucken.
Hatte ich auch mal eine Zeit lang, dass ich so 12 für, gibt es ja auch immer dieses 12 für 25, 12 für 26. Voll. Das hatte ich auch mal eine Zeit lang. Sich nie durchgehalten.
Ich habe auch keine Ahnung, ob das klappt. Also ich werde euch am Ende des Jahres berichten, ob ich tatsächlich 12 Klassiker gelesen
oder
habe.
Oder auch so, was gibt's noch? Quasi 26 für 26.
Ja, aber das finde ich doof. Krass, insofern, ne? Weil das ja immer stressiger wird.
Also ja, und du, das ist auch so, also dann ist es ja, also wenn ich jetzt dieses Jahr auch wieder 50 Bücher lesen sollte, dann sind 26 ja quasi mehr als die Hälfte davon. Mhm. Und das muss man ja auch irgendwie erstmal durchhalten. Und vor allem, ich bin auch so ein Moodreader. Also ich,
absolut, ne?
Ich möchte also mir gar nicht die Chance wegnehmen, zu sagen, ja, eigentlich habe ich gerade total Lust auf eine Fantasy. Mhm. Und jetzt ist aber halt auf meiner 26 für 26 Liste ist jetzt leider Gottes aber halt noch 12 Romance-Titel. Also lese ich mal einen Romance-Titel. Das möchte ich eigentlich nicht.
Nee, ich auch nicht, weil ich weiß, das werde ich nicht durchhalten. Und ich weiß, genau. Dann lasse ich es liegen und dann komme ich eher in eine Leseflaute, weil mich das Buch nicht kriegt.
Aber ich finde es total faszinierend, dass Leute das auch wirklich durchziehen.
Ja, ich finde das auch krass. Aber ich bin auch so, durch, glaube ich, auch die Arbeit habe ich eine Tendenz dahin entwickelt, Bücher auch wirklich nicht mehr zu Ende zu lesen.
Ja, ich auch.
Früher habe ich alles durchgezogen. Ja, also ich habe wirklich mich durch 800 Seiten gequält. Ja, nee, mach ich nicht mehr. Ich leg,
100 Seiten. Ist neue, ist, also früher waren es 50, jetzt sind es 100.
Okay, ich habe keine harte Grenze, aber es gibt wirklich Titel, die lege ich entweder komplett weg, weil ich merke, es ist nichts für mich, oder die lege ich weg, weil es jetzt gerade nicht passt. Also ich habe wirklich schon Bücher 3-mal angefangen. Beim 3. Mal fand ich super, weil ich dann in der passenden Stimmung war und konzentriert genug oder was auch immer. Und ich habe auch solche Bücher im Schrank stehen, wo ich weiß, die werde ich wahrscheinlich noch 4-mal anfassen, bis ich sie wirklich gelesen habe. Aber nee, die Zeit ist zu kurz und es gibt viel zu viele tolle Bücher, um eins zu lesen, was dir nichts bringt.
Absolut.
Und wenn es dir nur Unterhaltung bringt, ist ja völlig in Ordnung.
Ja.
Ist bei, keine Ahnung, vielleicht 60% meiner Lektüren der Fall.
Ja.
Oder zumindest zum Teil der Fall. Aber alles, wo ich überhaupt nichts mit, warum?
Ja, und was ich auch voll nachvollziehen kann, ist dieses für die Arbeit lesen. Das habe ich mir jetzt auch vorgenommen. Ich habe in meinem Büro so ein Schiebeding von der IKEA, wie heißt das?
Wagen?
Wagen, so ein Schiebe, danke.
Oder dieser Subwagen, den alle haben.
Den alle haben, so einen habe ich. Und ich der ist voll mit so, ich nenne es mal klassische Jugendbücher, die halt in irgendeiner Form für die Schule relevant sind. Mhm. Und ich habe den im letzten Jahr fast gar nicht angefasst, weil ich so genervt war von diesen Titeln.
Mhm.
Und jetzt habe ich mir vorgenommen, jeden Monat von diesen Wagen so einen Titel zu lesen. Und das ist jetzt auch mein Übergang zu meinem Buch des Monats, oder Bücher des Monats.
Mhm. Was für eine Überleitung.
Was für eine Überleitung. Weil das jetzt 2 Titel geworden sind. Also ich habe ja schon gesagt, jetzt der Januar hat 5 Kalenderwochen. Ich habe mir jetzt aber 6 Bücher vorgenommen.
Wow, direkt schon alles über den Haufen geworfen.
Ja, weil ich mir das eine vorgenommen habe und das hat bloß 180 Seiten oder so.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, okay, dann brauche ich noch irgendwie was dazu. Und dann habe ich mir noch ein Sachbuch dazu genommen.
Mhm.
Dachte, ist das eine ganz gute Kombination. Alle 6 Bücher, die ich da vorgestellt habe, die gibt es in meinem Reel zu Leseplänen 2026, ich glaube, so heißt das. Wenn ihr auf mein Profil guckt, könnt ihr mal gucken. Da sind ganz viele Romance-Titel und Romantasy-Titel und so dabei. Und jetzt eben auch zwei von diesem Wagen mit Büchern für die Schule, nenne ich es jetzt mal ganz grob. Also, das stimmt natürlich nicht nur, ich möchte es jetzt nicht. Ich möchte so jemand sein, der so sagt, oh ja, so Bücher für die Schule, die sind generell erstmal schlecht. Überhaupt nichts will ich ja, aber ich war nicht so in Stimmung für so Bücher. Und ich hoffe, ich komme jetzt wieder in Stimmung durch diese Titel. Der eine Titel heißt Die Tage der Bluegrass-Liebe von Edward Van de Wendel. Und da geht es um zwei Jungs, die sich kennenlernen im Sommercamp. Und der eine stellt dann fest, dass er doch ein paar mehr Gefühle für den anderen hat als nur Freundschaft. Und es passieren dramatische Dinge, was auch immer das bedeutet. Und der eine wird dann quasi rausgeschmissen aus dem Sommercamp. Das macht aber gar nichts, weil das Sommercamp geht eh zu Ende. Und dann haben die noch zwei Wochen ohne Camp. Nur die zwei. Und we'll see what happens. Warum ist es interessant? Erstens queer. Love it. Zweitens, 189 Seiten.
Love it.
Nein, stimmt nicht, 190 Seiten.
Auch okay.
Das ist natürlich jetzt für die Schule super interessant.
Ja, und es sieht auch dünn aus.
Ja.
Das darf man nicht unterschätzen, ne?
Und es hat
egal,
eine große
wie die
Schrift.
Seiten, ja, egal wie die Seitenzahl ist, Leute, unterschätzt nicht, wie dünn oder dick das Buch aussieht. Es ist total Banane, aber so funktioniert unser menschliches Gehirn. Wenn die Kids denken, ah ja, das ist super dünn, das habe ich ganz schnell gelesen, nehmen sie es eher in die Hand.
Ja. Und auch hier, also ich bin mal gespannt, was ich jetzt danach sage. Ich bin gespannt, ob es dazu Unterrichtsmaterial gibt. Das schaue ich mir dann natürlich auch an. Aber, also, ich bekomme so oft die Nachricht, wie können wir sowas thematisieren, wie können wir sowas besprechen, was für Bücher gibt es da und so weiter und so fort. Und ich bin da immer auf der Suche nach neuen Titeln und ich weiß immer nicht, ob das tatsächlich so eine Klassenlektüre ist, ob das so, also ich hatte es mal an einer Schule, die gesagt hat, ja, da ist schon schwierig die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Dann habe ich gesagt, ja, dann lese ich vielleicht keinen queeren Titel. Dann geht es vielleicht erstmal um andere Themen. Mhm. Aber bei manchen, und ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn es eh schon so ein großes Thema ist, ob man da noch ein Buch drüber lesen muss. Oder ob man dann nicht sagt, naja, gibt vielleicht andere Möglichkeiten, zum Beispiel, weiß ich nicht, den queeren Verein aus der nächsten Stadt mal anzurufen, ob die nicht mal vorbeikommen können, damit es da irgendeine Form von Begegnung gibt oder einen Film oder wie auch immer. Nichtsdestotrotz möchte ich das gerne lesen, weil schön knackig und ich finde, es klingt auch einfach süß.
Ja, voll. Und vielleicht ist es ja auch ein Titel, der einfach nur gut in eine Klassenbibliothek passt
oder
in eine Schulbibliothek als Ergänzung, ne? Einfach als auch diese Geschichte hat hier ihren Platz.
Und das ist nämlich auch, was ich auch immer sage, wenn die Schülerinnen und Schüler merken, dass, also Erfahrung jetzt als queerer Jugendlicher, man will ja eigentlich nur sehen, dass es andere Menschen gibt, die auch irgendwie so einen Lebensweg einschlagen. Klingt jetzt so, als ob man da sich bewusst für entscheiden würde. Natürlich nicht, aber da man einfach merkt so, ach, das gibt's auch. Cool.
Ich bin nicht allein.
Ja. Und wenn dann sowas in der Bibliothek ist, er sagt es immer wieder, das Sachbuch How to be Gay ist das Nummer 1 Buch neben Harry Potter, was bei uns in der Schulbibliothek ausgeliehen wird.
Ja.
So, einfach nur, weil es da ist. Mhm. Und dann muss man braucht kein großes Coming-out, man muss dann mit niemandem drüber sprechen, man hat die Bücher, dann kann man sich die durchlesen und gut ist. So, und das hoffe ich, dass es so ein Buch wird.
Cool. Bin ich gespannt, was du berichtest.
Ich auch. Möchtest du dein Buch vorstellen, bevor ich mein zweites vorstelle, weil ich mogel ja.
Ja. Ich mogel total, ich mogel eigentlich noch viel mehr als du.
Ja.
Also, das wird schon im Titel deutlich, mein Buch des Monats heißt nämlich Das Buch der Bücher. Von Griffelow bis Sophies Welt ist der Untertitel. Von Pier Domenico Baccalario, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und Andrea Uccini. Und auf dem Cover steht außerdem noch alle Bücher, die du zum Großwerden brauchst. Und im Prinzip sagt das schon alles. Also es ist ein ganz, ganz tolles Buch, was ich vor einigen Jahren in einer supersüßen, inhabergeführten Buchhandlung, die sich spezialisiert hat auf Kinderbücher, entdeckt habe und das ich jetzt tatsächlich zu Weihnachten bekommen habe, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und in diesem Buch werden, ja, ich würde mal sagen, moderne Klassiker aufgeführt, eben von Griffelow bis Sophies Welt. Und es ist ganz cool, weil es immer zwei Doppelseiten sind mit den Hauptfiguren, mit der Zusammenfassung, mit einer unvergesslichen Szene oder einem Zitat und einem Warum solltest du das lesen? Und, auch super interessant, einer Kategorie, was vielleicht nur wenige wissen, so ein bisschen ein Fun Fact zu dem Buch und noch Tipps, was man außerdem noch entdecken kann. Also entweder Filme, die in die gleiche Richtung gehen, andere Bücher desselben Autors und so weiter. Also jetzt habe ich erstmal damit zu tun, mich hier durchzuarbeiten. Ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, jedes einzelne Buch davon unbedingt gelesen zu haben, aber ich nehme es ein bisschen als Inspiration für meine Lesepläne zu diesem Klassiker-Thema, welche ich eben jetzt demnächst mal lesen möchte. Und nur als Beispiel, was ich super schön fand, war, also jetzt kommt ein Zitat von Seite 15 aus diesem Buch, ne? Ordentlich mit Quellenangabe, so haben wir es im Studium gelernt.
So. Und nicht anders.
So, nicht anders. Zum Gryffalo, der auf jeden Fall auf meiner Liste steht für dieses Jahr. Scheffler hat auch einen Bruder vom Gryffalo erfunden, den Brüsselo. Dieses Monster soll nur die Engländer erschrecken oder eigentlich nur die Hälfte von ihnen, die für den Brexit gestimmt haben. Damit sie verstehen, dass ohne den zeichnerischen Beitrag eines Europäers wie ihm eine der erfolgreichsten britischen Kindergeschichten der letzten Jahre gar nicht existieren würde. Super Fun Fact, finde ich. Und also das macht halt auch, weiß ich nicht, also mir macht dieses Buch ganz viel Freude und es bringt mir ganz viel Lesemotivation, weil, ja, also auch die Art und Weise, wie es da aufbereitet ist, gibt mir ganz schnell einen Überblick, was ist das für ein Buch, in was für einer Stimmung habe ich vielleicht Lust darauf, das zu lesen. Und eben auch diese weiterführenden Sachen finde ich toll, dass man, wenn man sagt, okay, das hat mich jetzt begeistert, dann gucke ich mir noch XYZ an. Und da sind auch eben nicht nur Bücher drin, sondern auch Filme, Theaterstücke, Videospiele, alles Mögliche. Also wenn ihr euch mit Büchern, vor allem mit Kinderbüchern, es sind nicht nur Kinderbücher drin, Kinder- und Jugendbücher würde ich sagen, also Das Schicksal ist ein mieser Verräter zum Beispiel ist auch drin. Oder... So, jetzt gibt es noch ein bisschen ASMR-Umblättern hier für euch. Der alte Mann und das Meer von Hemingway. Also es wird dann schon, ich sag mal, zumindest länger und anspruchsvoller von den Texten. Also wenn ihr euch insgesamt mit diesem Thema Bücher für junge Menschen beschäftigen wollt, glaube ich, ist das einfach echt schon ein Buch, was man im Schrank haben sollte, finde ich.
Auch eine schöne Geschenkidee, finde ich.
Und eine super Geschenkidee, genau. Also auch für alle Menschen, die ihr kennt, Lehrkräfte, BuchhändlerInnen, BibliothekarInnen, super Geschenk. Finde ich einfach grandios, ist schön gemacht, schön illustriert, kostet 22 Euro in Deutschland, kann man mal machen, finde ich, für ein Geschenk. Also absolute Empfehlung und nochmal vielen Dank an meine Familie, die mir das zu Weihnachten geschenkt hat.
Ja, dann kommen wir gleich zum zweiten Buch, was ich mir für den Januar vorgenommen habe, und zwar heißt der Puderzucker an der Waffel, wie die Psyche im Gleichgewicht bleibt. Also hier geht es um Mental Health und ich fand es einfach so schön, dass das in so einem jugendlichen Slang, in Anführungszeichen, so Themen angeht wie Stress, aber auch sowas wie Suizidgedanken, Depressionen. Hier steht so schön auf der Rückseite, ob Sucht oder Sex, Klimakrise oder Suizidgedanken, dieses Buch klärt auf, baut Berührungsängste ab und bricht Tabus. Und das finde ich irgendwie cool und wenn man so durchblättert, ist es auch ganz unterschiedlich illustriert, ne? Also es gibt mal Timelines, es gibt Bilder, es gibt Infoboxen, es gibt QR-Codes, wo man weiter sich informieren kann. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Themen und Aspekte und es ist einfach ganz unterschiedlich auch aufgebaut von Kapitel zu Kapitel, von Thema zu Thema und es ist bestimmt kein Buch, was man irgendwie jetzt durchliest, sondern es ist wahrscheinlich was, wo man sagt, hey, das Thema interessiert mich, da lese ich jetzt mal rein und so und das will ich einfach mal mir anschauen, weil ich es auch da wieder wichtig finde, dass Schülerinnen und Schüler sehen, dass es solche Bücher gibt.
Ist für mich auch eigentlich ein Must-Have für eine Schulbibliothek.
Ja, weil es einfach, also allein schon, ne, also diese Puderzucker-Metapher finde ich auch irgendwie cool, ne, Puderzucker an der Waffel und das Cover ist auch so, als wenn es eine Waffel wäre, auf die man Puderzucker streut irgendwie und ja, also Kapitel 2, wie wir ticken, Kapitel 3, schwere Gewichte, wie entstehen psychische Erkrankungen zum Beispiel, ne, oder Seele aus dem Gleichgewicht, die häufigsten psychischen Erkrankungen erklärt. jetzt kommt der Puderzucker oder was hält mich gesund? Also, ne, auch so Empfehlungen, Tipps, aber halt auch Infos einfach. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination.
Ja, und vor allem, weil so Themen wie psychische Gesundheit in den sozialen Medien ja sehr groß sind, aber da auch ganz viel gefährliches Halbwissen ist, wahrscheinlich noch optimistisch formuliert, kursiert. Und ich finde es halt wichtig, dass Jugendliche auch noch andere Infoquellen haben als Social Media.
Ja, und auch einfach mal zu wissen, so Bücher, die sind nicht nur von vorne bis hinten zu lesen, sondern man kann auch mal wo nachschlagen. Ja. Und ich meine, klar, das gibt's im Internet auch. Aber da muss man halt recherchieren können. Und wenn ich jetzt hier mir ein Buch, was veröffentlicht wird von einem Verlag, der Verlag wird dann nicht nur die Autorin, ich meine, gut, die Autorin ist meiner Meinung nach, warte, gibt's was zur Autorin? Bestimmt, in irgendeiner Form. Jana Hauschild hat Psychologie studiert und arbeitet als Journalistin für verschiedene Medien, zum Beispiel Psychologie Heute. So, dann weißt du halt auch, okay, das ist jemand, die hat Psychologie studiert. Die weiß, was sie da erzählt. So, die weiß, wie man es für Jugendliche aufarbeitet.
Ja.
Und das hast du halt im Internet nicht.
Und noch dazu steht dahinter ja auch ein Lektorat und ein Verlag, die das nochmal prüfen.
Genau.
Also, ja. Ich finde schon auch, das ist wichtig und wir reden immer wieder darüber, aber Informationskompetenz, Medienkompetenz ist sowas von essentiell, gerade in Zeiten von KI und wer weiß der Kuckuck, wo das noch alles hingeht. Deswegen ist es so, so wichtig, dass wir ja Leseförderung betreiben, aber dass wir halt auch Informationskompetenzförderung betreiben.
Voll.
Indem wir eben vermitteln, okay, aber was in einem Buch drin steht, ist unter Umständen trotzdem nochmal vertrauenswürdiger als der Bericht von YouTuber XY oder irgendeine Webseite. Genau, und wie du sagst, Recherche muss erstmal gelernt sein. In die Schulbibliothek zu gehen und ein Buch rauszuziehen, würde ich jetzt erstmal jedem zutrauen. Deswegen.
Ja, und es ist einfach, also
ich. Also gut, merke, auch eine Bibliothek benutzen will gelernt sein, ne?
Abgesehen naja, auch
davon.
100%.
Aber
gab es übrigens, hatte ich mal in der Oberstufe, haben wir so gelernt, wie Bibliotheken aufgebaut sind und wie man da richtig sucht und so.
Ja.
Was ich aber sagen wollte, ist, mir fällt extrem auf, beim jetzigen Jahrgang, es war schon beim vorherigen Jahrgang, den ich betreut habe, so, aber beim jetzigen fällt mir es extrem auf. Und auch beim nächsten quasi, weil ich ja noch die 9. habe, die ja eins voraus ist zu meiner Klasse, weil ich eine 8. habe. TikTok verkürzt, ich sag da nichts Neues jetzt, verkürzt super krass die Aufmerksamkeitsspanne. Und je nachdem, wie reguliert es auch zu Hause ist, ist es mal schlimmer und mal besser. Und ich merke es extrem, dass man echt hart kämpfen muss, um die Jugendlichen wieder dazu zu bringen, sich auf etwas konzentrieren zu können, und zwar dauerhaft. Und dass das super, super anstrengend ist und man muss die aber halt darauf hinweisen. Und das hört sich so banal an, ne? Aber das ist wirklich, ich liege meiner Klasse seit 1,5 Jahren im Ohr und sag immer, was du auf TikTok siehst, ist nicht die Wahrheit. Bitte informiere dich darüber. Es gibt bestimmt TikToker und TikTokerinnen, die das total gut recherchieren, die Quellen angeben unten drunter und so. Aber es gibt genügend Menschen, die da nur Quatsch fabrizieren.
Ja, und es prüft halt niemand.
Ja, und das muss man aber auch einfach wissen. Da muss man mit den Jugendlichen drüber sprechen. Weil, woher sollen sie es denn auch anders wissen so?
Natürlich. Und das kann man ihnen ja auch, finde ich, gar nicht vorwerfen. Und auch diese Aufmerksamkeitsspanne, das ist ja ein Thema, über das wir ganz oft sprechen hier im Podcast und über das wir auch oft sprechen in der Arbeit. Und das ist, glaube ich, so ein Henne-Ei-Ding, ne? Also was war zuerst da, die verkürzte Aufmerksamkeitsspanne oder TikTok oder andere soziale Medien? Ich glaube, und da gibt es einen ganz lustigen Text dazu von, ich weiß nicht, ob du Horst Evers kennst, der schreibt so humorige Kurztexte, vielleicht Essay ist auch nicht der richtige Begriff, aber also Kurzgeschichten. Und in einer davon berichtet er, dass es eine Studie gab, nach der Menschen nach, ich glaube, 47 Sekunden, ist jetzt kein Zitat, sondern nur sinngemäß, zum Handy greifen, wenn sie nichts anderes zu tun haben. Und ich glaube, ein Problem oder ein Faktor dieser Aufmerksamkeitsspanne ist, wir haben so viele Möglichkeiten, uns nicht zu langweilen, dass wir gar nicht mehr gut und die Generation nach uns noch viel mehr damit umgehen können, wenn uns was langweilt. Weil wir sofort eine Alternative haben, die irgendwie uns Dopamin gibt. Sei es jetzt Social Media, sei es ein Videospiel. Ich erwische mich ja selber dabei, dass ich zu Hause sitze und mir denke, ich möchte mich entspannen. Zocke ich jetzt eine Runde PlayStation oder lese ich?
Ja.
Und jetzt bin ich ja schon jemand, der super leseaffin ist und ne, der eigentlich gelernt hat, sich länger zu konzentrieren. Und trotzdem merke ich, dass es mir schwerfällt, die ganzen schnelllebigen Alternativen zu ignorieren, die ich habe, um mich zu entspannen, zu unterhalten, zu informieren. Und ich glaube, das ist so ein Kernproblem, was wir haben. Wir haben einfach zu viel Input-Möglichkeiten. Manchmal sogar so viel, finde ich persönlich, und ich kann mir vorstellen, dass es gerade Kindern und Jugendlichen auch so geht, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wohin mit sich, weil man so viele Möglichkeiten hat.
Ja, und weil man einfach weil man nicht mehr gewohnt ist, darüber nachdenken zu müssen, was muss ich jetzt machen? Also, ne? Man muss sich nicht überlegen, weil ich kann mich als Kind ganz oft erinnern, dass ich gedacht habe, okay, was machen wir jetzt mit der ganzen Zeit?
Mhm.
Und ich glaube, das stellen sich Kinder und Jugendliche jetzt nicht mehr.
Das ist, glaube ich, ganz übel, weil, also ich merke das selber auch und ich habe mir dafür jetzt technische Hilfsmittel geholt, dieses, okay, ich habe jetzt gerade irgendwie Zeit, die ich überbrücken muss, in der U-Bahn oder so, keine Ahnung. Okay, und dann wandert der Daumen automatisch zu dem Social-Media-Icon.
Klar.
Und ich habe mir mittlerweile Timer eingerichtet. Nach 20 Minuten sagt mein Handy, du warst jetzt 20 Minuten auf Instagram, lass das mal. Weil ich auch gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Und das ist aber, glaube ich, der Punkt, den wir auch gucken müssen, dass wir den vermitteln. Es ist alles ja eine Frage des Maßes. Natürlich verurteilen wir Social Media nicht. Wir nutzen es ja auch. Ich meine, hallo, du bist Blogger. Wer wärst du denn zu sagen, Social Media ist böse?
Ich nicht.
Ne? Oder also es gibt ja auch Menschen, die brauchen tatsächlich die sozialen Medien für ihren Job. Also auch eine Bibliothek braucht eine Präsenz in den sozialen Medien. Machen wir uns nichts vor. Aber es geht ja darum, das mit Sinn und Verstand und Maß irgendwie zu nutzen. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, dass es halt so ein Automatismus ist von, okay, ich will jetzt gerade mein Hirn nicht anstrengen.
Mhm.
Also zack, TikTok an, halbe Stunde hier gescrollt.
Doomscrolling.
Doomscrolling ist ja auch, ich glaube, mittlerweile gibt es auch schon Bücher über Doomscrolling.
Ja,
und was ich immer super lustig finde, das ist aber, glaube ich, mein persönlicher Algorithmus in den sozialen Medien. Ich kriege ganz oft Inhalte darüber, wie man weniger Social Media konsumiert und irgendwas anderes macht. So, du könntest jetzt anfangen zu malen oder wie kriegst du deinen Social Media Gebrauch in den Griff? Das finde ich total lustig, dass auf den sozialen Medien quasi Inhalte entstehen,
ja,
wie man weniger.
Vielen, so
ja,
mit dir, ja,
total. Und weil wir ja alle, also viele von uns, das Problem haben, dass wir eben in so Spiralen dann landen, wo man von einem ins nächste kommt. Und auf einmal merkt man, eine Stunde ist rum und man hat nichts gemacht, außer halt irgendwo durchzuscrollen.
Und dann kommen wir wieder zu dem Thema von diesem Buch, was ich diesen Monat lesen möchte.
Sehr gut.
Mentale Gesundheit, weil es einfach, das hat ja auch Auswirkungen auf uns alle.
Aber
und
hallo.
Das Problem ist, dass wir diese Auswirkungen nicht sofort sehen. Das ist genauso wie mit Rauchen. Ne?
Mhm.
Also das machen wir, also wir machen es nicht, aber manche machen es, weil man eben nicht sofort sagen kann, ah ja, dann stirbst du halt schneller. So. Oder ist ein Herzinfarktrisiko gesteigert. So. Aber das kommen wir ja erst nach ein paar Jahren dahin. Und ich glaube, mit Social Media ist es genauso.
Ja.
Es ist halt kein, jetzt gerade so, nee, ich vergleiche mich doch gar nicht damit. Pff, nee. Und dann steht man aber vorm Spiegel und hat vielleicht den anderen gesehen, der da muskelbepackt am Strand rumläuft und sieht seine Wampe dann im Spiegel und denkt sich, ja, cool.
Ja, oder auch zu unserem heutigen Folgenthema. Dann sehe ich da Leute, die haben 180 Bücher gelesen.
Ja.
Und ich denke mir so, toll. Kann ich es auch gleich bleiben lassen mit meinen Lesezielen.
Das ist vielleicht auch noch das mit den Lesezielen. Das ist gut, dass du das sagst. Weil ich glaube, dass gerade in unserer Bubble, in der wir uns bewegen, hat es auch negative Einflüsse. Ne? Dass man immer so, also wenn ich andere Leute sehe, gehöre ja auch dazu. Du, wenn ich mal 10 Bücher im Monat gelesen habe, dann poste ich das auf Instagram und denke mir so, wuhu.
Na klar, es ist ein Erfolgserlebnis.
Aber also ich poste... Aber halt auch, wenn ich bloß ein Buch gelesen habe.
Ja, aber
oder halt gar keins und viele halt auch nicht. Und das sieht man ja auch nicht. Und dann muss man ja auch wiederum sagen, es gibt, glaube ich, Lesen und Lesen. Ne? So.
Ja,
manche
genau.
Manche lesen so und manche lesen halt.
Ja, und dann ist auch die Frage, was für Bücher liest du? Ne?
Ja.
Also für manche braucht man halt einfach länger. Und auch, wie sieht dein Alltag aus? Ich meine, wenn ich pendeln würde, würde ich wahrscheinlich auch mehr lesen. Na, also das ist alles so Faktoren. Oder welche Hobbys hat man sonst noch? Wie viel Zeit nehmen die in Anspruch?
Hörst du Hörbücher?
Hast du Kinder zu betreuen? 10,
die zum Lesemonat, nächste Diskussion.
Oh Gott, ja, das verschieben wir mal auf eine andere Folge.
10 Bilderbücher zum Lesemonat.
10 Comics.
10 Comics, 10 Mangas.
Ich zähle ja alles. Das ist meine Kurzmeinung dazu.
Ja, ich zähle auch alles. Aber wenn ihr wollt, dass wir uns darüber unterhalten, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Also überhaupt gerne auch, wie gesagt, eure Leseziele und was ihr so euch für 2026 vorgemacht. Kennt ihr das überhaupt oder denkt ihr euch gerade? Weil das ist, glaube ich, auch das Ding. Ganz, ganz viele Lehrkräfte, zumindest im Mittelschulsegment, die unterrichten zwar Deutsch, aber die lesen gar nicht so viel. Mhm. Und vielleicht hört ihr uns auch gerade und denkt euch, was? Ihr lest im Jahr 50 Bücher, geht's noch? Ich lese gerade mal 2.
Was auch völlig okay
ist. Wobei ich dann immer sagen muss, bitte, 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 lest dann trotzdem auch nochmal Bücher, die ihr vielleicht behandeln wollt in der Schule. Es wäre ganz schön, wenn, also ne, es ist nicht schlimm, dass ihr jetzt nicht so viel lest im Alltag, aber es ist ganz cool, wenn ihr den Kindern ein Vorbild seid.
Das auf jeden Fall. Und wenn ihr nur während der Lesezeit, wenn ihr eine habt, selber auch mal ein Buch in die Hand nehmt und eben in der Zeit vielleicht dann nicht korrigiert.
Das wäre gut. Sonst macht es nämlich wenig Sinn, wenn die euch nicht dabei sehen.
Also ne, man muss ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst, aber zumindest wenn die Kids zugucken, kann man ja mal.
Naja, und ich denke halt mal, also wenn es dir wirklich wichtig ist, dass du diese Förderung vorantreibst, dann muss es ja auch irgendwie die Veränderung bei dir anfangen. Ich weiß, es ist viel Arbeit, ich verstehe das, ich kann das komplett nachvollziehen. Und deswegen gibt es ja genug Lehrkräfte, hatten wir auch im letzten Jahr, die halt immer dieselben Bücher lesen, weil das natürlich weniger Arbeit ist, als sich in ein neues Buch einzuarbeiten.
Und auch da, ich bin voll bei euch. Es gibt Monate, Jahre, Phasen, da hat man keine Ressourcen für irgendwas. Und dann ist es okay, ich habe auch letzte Folge Bücher vorgestellt, die sind mein Backup-Plan, mein Notfallding. Wenn ich keine Zeit habe, irgendwas Neues vorzubereiten, mache ich die. Ich weiß, es funktioniert. Ich weiß, da kenne ich mich aus. Ich weiß genau, wie ich mit denen ein Event mache. Alles gut. Auch das ist wichtig zu haben. Ne?
Voll.
Auch als Sicherheitsnetz für dich in der Leseförderung. Hab Konzepte in der Hintertasche oder in der Schublade, die du rausziehen kannst, wenn du merkst, ich komme mit meiner Vorbereitung nicht hin.
Das und es ist ja auch voll okay, legitim. Wenn du, also Weg in die Dunkelheit ziehe ich auch raus und mache das einfach, weil ich das einfach schon jetzt 2-mal gemacht habe und ich werde es auch noch ein 3. Mal machen, weil es einfach ein gutes Buch ist. Mhm. Mal gucken, ob ich den Absprung schaffe, in 10 Jahren zu sagen, okay, jetzt ist es gut. Aber das ist natürlich, das gibt's auch. Und besser ein Buch lesen, als gar kein Buch zu lesen. Ne? Aber ich fände es immer ganz schön, wenn man sich, wie wir jetzt dann eben schon sagt, es muss ja jetzt nicht sein, ich lese jeden Monat ein Buch für die Schule. Das erwarte ich gar nicht. Mhm. Aber vielleicht zu sagen, okay, ich habe jetzt die letzten Jahre Buch XY mit meiner Klasse immer gelesen. Ich nehme mir jetzt mal ein Buch vor, wo auch ich sage, ey, das ist spannend. Da gibt's Unterrichtsmaterial vielleicht dazu. Das lese ich jetzt dann mal. Das passt doch schon als Leseziel.
Oder ihr hört einfach nur unseren Podcast.
So.
Dann habt ihr ja auch ganz viele Ideen für neue Klassenlektüren, hoffentlich. Oder für neue Bücher für eure Bibliothek. Oder was auch immer. Und ja, damit verabschieden wir uns für die heutige Folge und sind gespannt zu lesen und zu hören, was so eure Leseziele sind oder wie ihr eure Lesepläne macht, ob ihr überhaupt welche macht. Und vergesst nicht, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, dann schickt uns auch super gerne eine Sprachnachricht für unsere Kategorie Hotline-Leseförderung.
Das
wäre
so
auch
schön
zu hören.
Ja.
Wir freuen uns immer richtig doll. Und wir können auf jeden Fall auch noch welche gebrauchen für das kommende Jahr. Deswegen seid gerne dabei. Falls ihr überhaupt keine Social-Media-Plattformen nutzt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist unten in der Folgenbeschreibung, wo auch immer ihr diese Folge hört. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.
Macht's gut.
Ciao.